SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Dad unterschrieb er die wenigen Briefe an seine Tochter, weil das vielleicht mehr nach der Person klang, die er gerne sein wollte, heißt es in Nora Gantenbrings Roman Dad. Denn dieser Dad ist vor allem ein abwesender Vater. An allen wichtigen Tagen im Leben seiner Tochter Marlene ist er nicht da. Geburt, Taufe, Einschulung, immer hat er was anderes vor. Er ist ein Hippie, ein reiselustiger Abenteurer und einer, der gerne mit Drogen experimentiert. Er stirbt jung an AIDS. Nora Gantenbrink hat diesem Dad jetzt ein berührendes, ebenso tief trauriges wie komisches Buch gewidmet. Und in manchen Zügen ähnelt dieser Dad ihrem eigenen Vater. Guten Tag, Nora Gantenbrink, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Auf dem Buchumschlag sieht man ein Foto Ihres Vaters in lila Pumphose mit runder Brille und wilden Locken. Das Buch schildert zumindest in einigen Teilen oder Zügen ja schon auch Ihre eigene Vatersuche,
oder? Ja, das ist richtig. Also es sind eben Teile auch fiktionalisiert oder wie Sie schon gesagt haben, es ähnelt eben auch der Vatergeschichte meines realen Vaters. Das stimmt, das kann man nicht leugnen. Also auch mein Vater ist eben, als ich 18 war, an den Folgen seiner HIV-Infektion gestorben. Und er war auch ein Vater, der ja große Teile im Abwesen war meines Lebens und der Abenteuern und Drogen mich abgeneigt war, auf jeden Fall.
Um uns ein Bild von diesem Dad zu machen, würde ich Sie bitten, eine Passage vom Anfang des Buchs zu lesen, Seite 10.
Auf jeden Fall. Den Laden, die Ehe meiner Eltern, meinen Vater, das alles gibt es nicht mehr. Aber das Kind, das seinen Vater sucht, bin ich bis heute geblieben. Geblieben sind auch seine Geschichten von den Drogentrips oder wie er als Student mal in einer Tiefgarage angeschossen wurde. Es sind Geschichten von Rauschgift, Wahn, langen Reisen und kurzen Affären. Ich kenne Bilder von meinem Vater neben Affen und auf Elefanten. Ich frage mich manchmal, ob die Prostituierte, bei der er sich mit HIV infizierte, wusste, was sie ihm mitgab. Als ich ihn zum letzten Mal sah, rauchte er einen Joint durch ein Loch in seiner Wangenwand und sagte, »It's tough, kid, but it's life.«
Vielen Dank. Ja, Sie beschreiben sehr eindrucksvoll, was es bedeutet, einen Vater zu haben, der so gar nicht dem Bild entspricht, was man eigentlich so vom Vater hat, also so Dinge wie Sicherheit, Stabilität, Zuverlässigkeit oder auch weise Ratschläge fürs Leben. Das gab es ja irgendwie alles nicht. Sein Ratschlag lautet, mach es besser als ich, alles. Oder eben, it's tough, kid, but it's life. Der Vater stirbt, als Marlene 18 ist und er bleibt lange eine Leerstelle in Marlenes Leben und vermutlich auch in ihrem eigenen Leben. Wann kam für Sie der Entschluss, ich muss diese Leere jetzt füllen, ich muss mich mehr mit diesem Vater auseinandersetzen?
Tatsächlich kam das, als ich an meinem ersten Roman schrieb, also anfing ihn zu schreiben, vor ungefähr 5 Jahren. Und ich hatte eigentlich ursprünglich eine andere Idee, ich wollte einen Kneipenroman schreiben und merkte, dass das hinten und vorne nicht funktioniert und dass eigentlich irgendwas anderes in mir gearbeitet hat. Ich hatte das Gefühl, ich schreibe am falschen Buch und eigentlich wusste ich, welches das Richtige gewesen wäre oder welche Thematik mich wirklich innerlich beschäftigt hat. Und brauchte dann noch ein bisschen Zeit, mir das einzugestehen. Und irgendwann rief ich dann meine Verlegerin an und die sagte, das eine Buch hätten wir schreiben können, das andere Buch ist das, was du schreiben musst. Und da hatte sie recht. Also das war einfach die Thematik, die mir auch wirklich am Herzen lag.
Und Sie schreiben das Buch auch in der persönlichen Ich-Form, aber gleichzeitig ist das, wie Sie sagen, in großen Teilen ja auch Fiktion. Es ist ein Roman. War diese künstlerische Freiheit wichtig, gerade bei diesem Thema, das Ihnen ja sehr nahe ist?
Ja, auf jeden Fall. Also diese künstlerische Freiheit war mir total wichtig. Und ich wollte natürlich auch die Möglichkeiten eben der Literatur ausschöpfen und auch der Fiktionalisierung. Und natürlich muss man auch zugeben, dass es mir einfach auch sonst zu nah geworden wäre. Also deswegen diese Eckpunkte, ja, die stimmen und da ist viel von der Sehnsucht, die ich auch selber kenne, drin. Aber es ist nicht eben alles 1:1.
Marlene unternimmt im Roman 2 größere Reisen auf den Spuren ihres Vaters zu früheren Hippie-Hochburgen nach Marokko, nach Indien und Thailand. Am Ende sind ja diese Reisen etwas enttäuschend, weil sie sich mehr erhofft hatte, vor allem ihrem Vater dabei irgendwie näher zu kommen, was dann nicht so richtig passiert. Sie haben diese Reisen ja, glaube ich, auch selbst gemacht. War das für Sie trotzdem wichtig, diese Orte zu bereisen, auch wenn die sich ja inzwischen sehr verändert hatten und wenn die Spuren sehr verwischt waren?
Ich
glaube, dass es der Protagonistin einfach wahnsinnig wichtig war und mir in dem Fall auch, an die Orte zu gehen, die man vorher gemieden hat, weil es so Orte der Vergangenheit sind einfach. Also mir ist dann bei der Recherche auch aufgefallen, dass ich auch nie ich bin sehr viel gereist, auch während des Studiums, und ich war auch als Journalistin natürlich immer wahnsinnig viel unterwegs, und ich bin nie in die Länder gegangen, die sehr nah verknüpft waren mit meinem Vater. Also ich habe immer Thailand, Marokko und Indien großflächig gemieden, wo er eben die meiste Zeit verbracht hat auch, also mein realer Vater. Und ich glaube, dass das schon damit zusammenhängt, dass ich auch davor so ein bisschen immer geflohen bin oder Angst hatte, dorthin zu reisen. Deswegen ist es trotzdem ein wichtiger Schritt, obwohl es vielleicht nicht so ergiebig ist, wie sich die Protagonistin erhofft.
Es geht ja auch viel um Erinnerungen in diesem Buch, um die eigenen Erinnerungen an den Vater, aber auch die der Mutter und auch die von seinen Hippie-Freunden, die Sie auch sehr plastisch und zum Teil auch sehr komisch schildern. Was haben Sie bei der Arbeit an dem Buch auch über das Wesen von Erinnerungen gelernt?
Ja, also über Erinnerungen, genau wie Sie sagen, habe ich richtig viel gelernt. Und ich weiß, dass man, was Erinnerungen betrifft, also wenn man sich mit 10 verschiedenen Menschen unterhält, die zusammen eine Reise gemacht haben vor vielen Jahren, kommt man am Ende oft nicht auf die Idee, dass sie die Reise wirklich zusammen unternommen haben. Also Erinnerung, ein weites Feld. Und ich habe einfach festgestellt, dass sich der Langzeitkonsum von Cannabis auch nicht besonders positiv auf das Erinnerungsvermögen auswirkt.
Was man an den Freunden sieht, ja, des Vaters. Die Mutter kommt auch in ihrem Buch vor, allerdings ein bisschen mehr im Hintergrund. Mhm. Aber man ahnt schon, dass sie eigentlich eine ganz wichtige Rolle im Leben von Marlene spielt.
Auf jeden Fall. Also die Mutter ist wichtig, aber in dem Buch bewusst auch in den Hintergrund gehalten, obwohl sie auch später merkt, was eigentlich das ist dann so ein bisschen grotesk, weil während sie eigentlich die ganze Zeit auf den Spuren ihres Vaters wandelt, stellt sie einfach zum Schluss eigentlich fest, wie wichtig diese Mutter ist. Und das stimmt natürlich, es ist eigentlich ungerecht, die Mutter bleibt im Hintergrund, dabei hat sie eigentlich alles geleistet, aber es ist ja nun mal oft leider so im Leben, dass man immer Sehnsucht nach den Menschen hat, die abwesend sind, auch wenn die es vielleicht weniger verdient hätten als die Präsenten.
Das Buch ist ja, man kann es als Vater-Tochter-Buch lesen, aber ich habe es auch als ein ganz großes Buch über Freundschaft gelesen. Mhm. In dem Moment, wo die Familie so ein bisschen zerfasert oder auseinanderfällt, schafft Marlene sich ja so ihre eigene Familie in ihren Freundschaften. Das beschreiben sie auch sehr schön, diese verschiedenen Leute, die sie trifft und kennenlernt. Und Oleg Kowalski ist ihr bester Freund, also der beste Freund von Marlene. Eine tolle, großartige Figur, finde ich. Ein Außenseiter irgendwie in dieser kleinen Stadt im Eisenwald, polnische Familie, ein Motorradfreak und Bastler und auf eine sehr schöne Weise anders und verrückt. Und Marlene und er erleben ja so die besten Momente ihrer Schulzeit, wenn nicht ihres ganzen Lebens zusammen. Nächtliche Einbrüche ins Freibad, eine heimliche Übernachtung im Frischemarkt. Und auch nach der Beerdigung ihres Vaters ist Oleg für sie da. Und da würde ich Sie auch noch mal bitten, einen Ausschnitt zu lesen, Seite 129.
Abends klopfte ich an Olegs Tür. Er öffnete und ich sagte, ich könne nicht heulen. Das sei doch krank. Alles. Mein Vater tot und ich heule nicht. Keine Träne. Ich schwor es ihm. Nicht eine. Oleg ging in die Küche, nahm eine Zwiebel, schnitt sie durch und presste mir je eine Hälfte unter jedes Auge. Geht doch, sagte er, als mir die Tränen endlich über die Wangen liefen. Es war so scheiße, Oleg, schluchzte ich. Sterben ist scheiße, antwortete er. Das geht gar nicht anders, Marlene. Sterben muss scheiße sein. Aber wir beide, Marlene, wir essen jetzt Pizza, und zwar mit Doppeltkäse. Man sollte das ganze Leben eigentlich mit Doppeltkäse überbacken. Ich wusste, wenn ich wollte, hätte Oleg die ganze Welt für mich mit Doppeltkäse überzogen.
Ja, dieser Oleg ist eine ganz wichtige Figur im Buch. War denn Ihnen schon von Anfang an klar, dass es diese Figur geben muss, als Sie mit dem Schreiben anfingen?
Ja, Oleg war relativ früh auch dabei in der Anlage des Romans, und genau, das ist schwierig, über Oleg zu sprechen, ohne auch da zu spoilern, aber
ja,
Oleg ist eine ganz wichtige Figur und für mich ist er auch der heimliche Held dieses Buches, also ein Außenseiter, der aber für Marlene wahnsinnig wichtig ist und ein ganz toller Typ.
Und mit ihm kommt auch eine Menge Komik in dieses Buch, sodass da auch eine sehr schöne Balance aus Traurigkeit und Humor entsteht im ganzen Buch. Ich vermute, das war Ihnen auch beim Schreiben wichtig, dass Sie mit dem Humor auch etwas entgegensetzen, dieser sehr traurigen Geschichte eigentlich.
Das war so geplant. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass es so lustig ist. Also mir haben dann relativ viele Menschen geschrieben, also ich habe selten so viel geweint und so viel gelacht. Und so komisch fand ich es dann gar nicht. Aber offenbar war es manchmal dann auch doch berührend komischer, als ich dachte, was mich freut. Weil am Anfang dachte ich, ich wollte nicht suggerieren, dass es nur eben um eine traurige Vatergeschichte geht in dem Buch, weil es das einfach auch nicht tut. Und der Marlene im Buch ist auch ganz wichtig. Sie weiß, dass es Kinder gibt oder auch Personen, denen Schlimmeres widerfahren als ihr. Und trotzdem sieht sie aber irgendwann ein, ja, aber ich will auch das verarbeiten und das ist legitim.
Irgendwann dreht man sich nicht mehr um. So heißt der letzte Satz dieses Romans. Für mich klingt er nach einem guten Ende dieser Vater-Tochter-Geschichte. Und für Sie selber?
Ich finde auch. Es ist am Ende dann doch sehr versöhnlich. Allerdings würde ich sagen, der Schluss ist, und ich würde mich nicht mehr umdrehen. Irgendwann dreht man sich nicht mehr um. Also es ist doch auch ein klein wenig trotzig.
Vielen Dank, Nora Gantenbrink.
Dankeschön.